Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Aber schön davor, dass ihr das jetzt hört.
Das ist der Startschuss, oder?
Ja.
Okay, gut, also. Wo ist denn jetzt hingeflogen da? Gut. Also bei uns geht schon lustig los. Servus Kevin, willkommen im Butterbrot-Podcast. Ey, ich freue mich so, dass du da bist und dass wir uns heute über das Thema Wandergeselle unterhalten. Du bist ja ursprünglich, also Wandergeselle ist ja nichts, was man lernen kann, sondern du bist ja ursprünglich aus dem Bereich Bauingenieurwesen kommen. Magst du uns, oder beziehungsweise bevor ich jetzt anfange groß zu erzählen, magst du vielleicht ganz kurz uns einen Abriss geben, wo du herkommst, beziehungsweise was du in der Vergangenheit gemacht hast, bis du an den Punkt gekommen bist, dass du als Wandergeselle 3 Jahre und 1 Tag unterwegs warst.
Ja, grüß dich. Kann ich machen, kann ich probieren. grundsätzlich habe ich mich nach meinem Abitur für eine Maurerlehre entschieden und parallel in München Bauingenieurwesen studiert. Und als ich das abgeschlossen habe, habe ich dann bei meiner Lehrfirma weiterhin gearbeitet und noch berufsbegleitend einen Master gemacht. Und als das zu Ende ging, habe ich irgendwie die nächste Herausforderung gesucht und wollte halt irgendwie noch mal ein bisschen rumkommen. Und dann habe ich überlegt, wie ich denn reisen könnte, ohne direkt Urlaub zu machen, sondern auch irgendwo zu arbeiten und mit anderen Leuten mitzuleben. Und dann bin ich eben auf diese Wanderschaft gekommen. Und dann bin ich 3 Jahre und 1 Tag, beziehungsweise ein bisschen länger, auf Wanderschaft gegangen.
Das ist ein bisschen Work and Travel, oder? Das, was die nach dem Abi machen, hast du dann mit Ausbildung gemacht?
Ja gut, das ist schon ein bisschen was anderes. Work and Travel. Aber das ist wahrscheinlich die neue Form oder geht in die Richtung. Aber man hat da natürlich ein paar mehr Regeln und...
Ja, du bist ja in so einer Community letzten Endes. Du bist ja nicht alleine unterwegs, du bist nicht alleine unterwegs. Klar bist du alleine unterwegs, aber du bist ja Teil einer Gemeinschaft, die alle unterwegs sind. Das ist ja beim Work and Travel, so wie man es heutzutage kennt, wenn Lisa und Johannes nach Australien gehen für ein Jahr, dann ist ja das da bei denen ja ein bisschen anders, als es bei dir jetzt der Fall ist, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also grundsätzlich ist ja die Wanderschaft ein uralter Brauch, es gibt schon ewig lang, um die 800 Jahre, irgendwie mal mit die Kirchen und Kathedralen entstanden, wo die Handwerker halt von Baustelle zu Baustelle gezogen sind.
Also von Kathedralen, Baustelle zu Kathedralen, Baustelle?
Ja, so tun wir es uns. So ist der Ursprung irgendwo. Ob das dann immer eine Kathedrale war oder frag mich nicht, wie die ganzen verschiedenen Kirchen heißen. Aber so ist halt immer der Ursprung gewesen. Und mittlerweile gibt es da verschiedenste Schächte, in denen diese Wanderschaft auch organisiert ist. Und wenn man losgehen will, dann reist man im Endeffekt zu Gesellentreffen zu und muss jemanden finden, der sagt, okay, du passt und ich bring dich los. Ich nehme dich 3 Monate mit oder die Zeit, wo es am Ende auch braucht, um dich in die Gebräuche damit du die einfach kennst, damit du weißt, wie du zurechtkommst auf der Straße und dass du halt für die Wanderschaft gerüstet bist am Ende.
Gibt es da irgendeinen Einstellungstest, sag ich mal, dass du irgendwas bestehen musst, dass du überhaupt Teil dieser...
Ja, im Endeffekt gehst du halt dazu diesen Treffen und dann schaust du dir die verschiedenen Schächte an, wo passt du dazu, die schauen dich an. Und wenn es halt auf beiden Seiten irgendwo passt und du jemanden findest, der sagt, okay, ich nehme dich mit, dann funktioniert das. Aber bei mir hat das auch, war ein Prozess von 1/2 Jahr, bis ich jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ja, ich nehme dich mit. Aber die Leute werden natürlich genau angeschaut, weil Abbrechen gibt es irgendwo nicht. Und deswegen guckt man auch, wenn man dann unterwegs ist und Aspiranten da sind, guckt man die sich schon genau an, ob die das wirklich wollen, ob die das durchziehen. Man weiß natürlich nie genau, aber der Prozess ist schon ganz wichtig, sich das selber auch zu überlegen.
Ja.
Und da wird man auch, ja, was? Auf die ein oder andere Art dann getestet. Und wenn das oftmals nur, wenn man versucht, den, der da auf Wanderschaft will, dazu zu bringen, aus sich rauszukommen, dass man seine Beweggründe ein bisschen genauer weiß.
Okay, also das wird sozusagen abgefragt, was die Beweggründe dieser Person sind.
Auch, ja, natürlich. Mhm. Und es gibt auch grundsätzliche Sachen, also du darfst natürlich keine Verantwortung zu Hause haben und von nichts weglaufen.
Darfst das nicht, heißt?
Wenn jetzt einer irgendwie gesucht wird, polizeilich, oder ganz im Extremfall, oder ein Kind hat, Familie, dann darf der nicht los.
Ja. Okay, das heißt, du darfst nicht verheiratet sein, du darfst kein Kind haben.
Schuldenfrei
musst sein. Du darfst nicht irgendwie gerichtlich oder polizeilich gesucht sein.
Ja, oder halt nicht, keine Verfahren, keine,
ja,
wie auch immer man das genau nennt.
Ja, und du musst halt wahrscheinlich auch ganz genau wissen, worauf du dich da einlässt, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, meistens wissen das die Leute, wenn die dann erstmal zu dem, wenn du musst ja erstmal die Wandergesellen finden, wo so Treffen stattfinden. Das ist nicht sonderlich schwer, findet man dann schon die Telefonnummern und die Kontakte, dass man das dann rausfindet. Aber das muss, wenn jetzt einer einmal zureist, wird der nicht von irgendwem gesagt bekommen, bam, ich bring dich los.
Weil es der Prozess einfach ist.
Ja.
Okay. Aber das heißt, in diesem halben Jahr, wo du dann sozusagen auf der Suche warst, du hast dann ein halbes Jahr lang nach jemandem gesucht und es waren immer unterschiedliche Personen sozusagen, die bei dir dann im Schacht unterwegs waren oder vor Ort unterwegs waren.
Tatsächlich war ich bei mehreren Schächten. Man schaut sich.
Was ist ein Schacht genau?
Das ist so, das sind verschiedene Gemeinschaften, die eben diese Wanderschaft auch unterstützen, organisieren. Das ist eine Gemeinschaft im Endeffekt. Da gibt es manche, da dürfen nur Holzgewerke reisen, in den anderen nur Lebensmittelgewerke. Da gibt es einfach verschiedene Gesellschaften, die sich entwickelt haben, teilweise vor über 100 Jahren und die, ja, teilweise auch wahrscheinlich unterschiedliche Gebräuche haben, weiß man ja vom anderen nie genau.
Ja.
Und sind halt auch andere Typen. Am Ende geht es hauptsächlich darum, mit welchen Leuten komme ich am besten klar, wo fühle ich mich am ehesten wohl. Genau, und da muss ich halt den finden, der sagt, ja, hat jetzt auch Bock, irgendwie so einen Jungreisenden 3 Monate mitzunehmen und dem alles zu zeigen. Und das Zwischenmenschliche muss ja dann auch irgendwo passen. Also sonst tut man sich da schon schwer, weil man sitzt ja da doch dann. Das ist ja immer so auf Wanderschaft. Du sitzt, wenn du zum zweit reist, 24 Stunden aufeinander. Also mir ist es ganz oft so gegangen. Nach 3 Monaten, das waren deine besten Reisekameraden und mittlerweile bin ich auch mit denen super befreundet. Aber du hast dich gehasst nach 3 Monaten. Es ging gar nicht mehr. Fällt mir einer explizit ein, der ist mittlerweile auch zu Hause, der wohnt in Magdeburg, mit dem telefoniere ich noch öfter. Wir waren gestanden in, lass mich lügen, ich glaube irgendwo an der Ostsee. Sind wir entlang und brannt sich ja dann länger schon an, diese Streitigkeiten, und dann ist der eine in die Richtung, der andere meinte rechts, ist dann stehen geblieben und dann waren wir kurz davor, dass jeder einfach abgehauen ist. Am Ende haben wir dann doch irgendwie umgedreht, aber haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns trennen, und dann hat es bestimmt so ein Viertel, halbes Jahr gedauert, bis wir wieder miteinander reden konnten.
Aber das kann ich mir gut vorstellen, ey, wenn du mal, überleg mal, egal, wenn es dein bester Kumpel ist, wenn du mit dem alleine 3 Monate lang 24/7 immer unterwegs bist und einer zeigt dem anderen, wie es geht.
Ja gut, das ist dann, ja, das ist, der hat also mir nicht gezeigt, wie es geht, ja, das war ein anderer, aber
okay.
Dann hast du, aber das ist ganz egal. Oft auch ganz am Anfang, ja, mit dem, der dir das zeigt, da hast du ja dann auch die Situation, dass der dir anschafft. Und ja, ist manchmal auch gut, weil derjenige muss dann die Entscheidungen treffen und so. Es kann ja auch ganz angenehm sein, mal sich da zurückzulehnen. Aber grundsätzlich sagt er, das wird getan und das musst du tun. Aber das hilft dir halt auch einfach beim Lernen.
Ich wollte gerade sagen, der holt dich ja ein Stück weit wahrscheinlich auch aus deiner Komfortzone raus, oder?
Genau, und aus der Komfortzone raus. Und du machst einfach Sachen, die du nicht machen möchtest, die musst du tun, bis du irgendwann es für dich Normalität geworden bist oder du in den Bereichen, die du nicht magst, so stumpf bist, dass du es einfach tust. Wenn du irgendwen hast, der schüchtern ist, dann musst du dem halt trotzdem dazu bringen, wenn du am Trampen bist den ganzen Tag, dass der mit dem Fahrrad redet, dass der die unterhält, weil du willst ja, dass der nächsten Gesellen wieder mitnimmt. Also musst du dem ja auch irgendwie was bieten und erzählst ja deine Geschichten.
Ja. Okay, bevor wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, wollen wir vielleicht mal ganz kurz drüber reden, wie das Erscheinungsbild von so einem Gesellen ist, beziehungsweise, weil wir jetzt gerade über das Trampen reden und ich versuche gerade für jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat, was ein Wandergeselle überhaupt ist, dass man da vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung schafft. Du hast jetzt gerade schon gesagt, klar, du bist jetzt auf Wanderschaft gegangen nach deiner Ausbildung, weil du gesagt hast, du wolltest irgendwie verbinden, eine Verbindung schaffen aus Arbeiten und Reisen. Das ist ja im Endeffekt die Definition von dem Wandergesellen letztendlich, dass du von Betrieb zu Betrieb gehst und dort sozusagen anheuerst, so verstehe ich zumindest, dass dir jemand Arbeit gibt und du darfst aber kein Geld dafür empfangen. Habe ich das richtig im Kopf?
Nee. Wir arbeiten schon für Geld. Ja, ich kann ja mal ganz grundsätzlich erklären. Die Wanderschaft, also wenn man auf die Walz gehen muss, das haben wir vorher auch vergessen. Also A und O ist natürlich, dass man einen Gesellenbrief hat. Du musst irgendeinen Handwerksberuf gelernt haben und abgeschlossen haben. Und dann wirst du im Endeffekt, wenn du dann den gefunden hast, der dich losbringt, dann holt er dich von zu Hause ab und dann wirst du auf dein Wort festgenagelt, dass du 3 Jahre und einen Tag ehrbar reist. Darauf werden wir dann bestimmt auch nochmal genauer eingehen.
Geh ruhig, kannst du direkt.
Kann ich gleich machen, ja, okay. Also ja, du bist zu Hause, Abschlussfeier und deine Family ist halt da im Regelfall dabei und Freunde. Und man kriegt ja dann da sein Ohrloch geschlagen mit einem Nagel im Endeffekt. Und wenn man
was heißt das genau?
Ja, im Regelfall hängt man halt an irgendeinem Tisch, irgendein Geselle hält deinen Kopf fest. Ja, dann wird der Nagel und dein Ohr mit Schnaps desinfiziert. Und dann wirst du an den Tisch genagelt mit deinem Ohr.
Also dein Ohrläppchen wird auf den Tisch gelegt oder wie? Und dann.
Genau, wird der handgeschmiedete Nagel eingeschlagen von deinem Altgesellen. Und dann fragt er dich halt, ob du 3 Jahre ehrbar und zünftig reisen möchtest. Und dann sagst du im Regelfall ja, weil du ja da auch wieder wegkommen willst von dem Tisch. Ja, und im Endeffekt wird er dann der Nagel halt nach einiger Zeit wieder rausgezogen und dann wird der Ohrring reingesteckt. Und dann geht's am nächsten Tag im Regelfall los. Geht man auf Wanderschaft. Also hast du mich wieder voll rausgebracht. Wandergeselle, genau. Als Wandergeselle gehst du dann los, mindestens die 3 Jahre und einen Tag. Während dieser Zeit musst du in der Öffentlichkeit immer die Kluft tragen. Heißt, du hast deine Klufthose, du hast eine Staude an, eine Weste und ein Jackett mit den ganzen Knöpfen und da gibt es noch einige Details, die zu beachten sind. Du hast in der Öffentlichkeit immer einen Hut auf und darfst während deiner Zeit, wo du auf Wanderschaft bist, für Fortbewegung und Unterkunft kein Geld ausgeben im deutschsprachigen Raum. Das heißt, du musst alles trampen oder laufen, beziehungsweise dir halt jeden Abend irgendwie einen Schlafplatz suchen. Ja, und das, glaube ich, sind schon so die wichtigsten Sachen. Ganz neue Regeln. Man darf kein internetfähiges Medium dabei haben, also kein Handy oder sonstiges.
Normales Telefon zum Anrufen, ja?
Gibt es sowas noch? Nein, also darf er nicht.
Also kein Handy grundsätzlich.
Kein Handy, auf keinen Fall, ja.
Ja.
Und nach kürzester Zeit will man das auch nicht mehr. Also das glaube ich, ich habe noch keinen Wandergesellen getroffen, der gern ein Handy hätte. Weil du halt dann doch irgendwo ja, erreichbar bist, was ja unheimlich anstrengend ist oder sein kann. Und wenn du ein Handy brauchst, kannst du ja immer jeden irgendwie fragen. Ja. Hat jeder ein Handy, leider dir kurz, kannst du wo anrufen, kannst du nach dem Weg fragen oder so. Aber grundsätzlich...
Ich meine, wenn man sich mal überlegt, weil du, es gibt ja auch diese Eingrenzung, dass du, es gibt einen Umkreis um deine Heimat, 50 Kilometer, glaube ich, sind es, oder?
Genau.
Du darfst nicht näher als 50 Kilometer Luftlinie an deinen Heimatort zurückkehren in diesen 3 Jahren und einen Tag.
Genau, das ist der Bannkreis.
Der Bannkreis,
ja.
Das Verband. Ja. Ja, wenn man sich das überlegt, dass du ja da auch verbannt bist, das war ja früher, als es kein Handy gegeben hat, war ja das so, du darfst nicht zurück nach Hause. Und in dem Moment, wo du dieses Handy hast oder dieses internetfähige Medium hast, dann wird dir die Entfernung nach Hause, wenn es auch nur virtuell ist, sehr, sehr klein. Und das ist ja genau das, was man ja eigentlich möchte, dass die Entfernung größer ist, damit du auf dich alleine gestellt bist, oder?
Ja, und dass du halt einfach frei bist. Also wenn du ein Handy hast, dann kriegst du Nachrichten, dann musst du antworten, dann kannst du angerufen werden. So musst du dich nirgendwo melden.
Ja.
Du machst, was du willst, und wenn du dich irgendwo melden willst, dann kannst du das ja irgendwie lösen. Und wenn du dahin fährst oder trampst, aber schränkt die Freiheit, so ein Telefon, so eine Erreichbarkeit schränkt dich halt unheimlich ein.
Ja, ich finde es halt so faszinierend, weil wir inzwischen in einer Generation sind, wo das Handy für so manche gar nicht mehr wegzudenken ist. Also sind schon Charaktere, die dann da auch unterwegs sind, oder? Also ich kenne ja dich noch von früher, du hast früher eigentlich auch nicht so wirklich auf dem Handy gesponnen und hast gesagt, das brauche ich unbedingt. Für dich, glaube ich, war es jetzt nicht die krasse Umstellung, aber wenn jetzt jemand da ist, der total digital unterwegs ist und so weiter und das jetzt alles ablegen müsste, ist schon eine Challenge, oder?
Glaube ich nicht. Ich glaube, klar, am Anfang hast du noch so irgendwie Phantombrummen in der Hose, aber...
Was ist ein Phantombrummen?
Ja, wenn du denkst, dann ist nichts da.
Ja.
Aber ich glaube, das wird jeder zu schätzen wissen, nachdem er sich daran gewöhnt hat. Also die Umstellung jetzt wieder, dass du ein Handy wieder haben musst, weil du in so vielen Situationen zu Hause wieder drauf angewiesen bist, ist viel anstrengender, wie einfach kein Handy zu haben.
Wie hast du das dann gemacht, dass du dich trotzdem zurechtgefunden hast und trotzdem, ich meine, klar, früher hat es auch irgendwie funktioniert, ja, mit Landkarten und
Rundfragen. Landkarte hat man dabei, ja.
Und so weiter und so fort. Das hat ja früher auch funktioniert, klar, weil du lebst ja, oder wir sind inzwischen in einer viel schnelllebigeren Zeit unterwegs, wo der Verkehr deutlich dichter ist und vielleicht auch nicht jeder dieses Vertrauen vielleicht auch gar nicht mehr so groß ist, da jemanden mitzunehmen, der trampt, vielleicht auch gar nicht jeder weiß, was überhaupt der Wandergeselle ist und sich denkt, wer ist dieser schwarze Mann mit Hut, der da am Straßenrand steht.
Das Trampen funktioniert wunderbar. Die Leute nehmen dich schon mit. Du musst halt nur genügend Leute fragen.
Das ist halt der Vorteil, gell? Du hast halt Zeit.
Ja, absolut. Du trampst halt den ganzen Tag dann dahin und ob du jetzt einen Tag früher oder später ankommst, ist in den meisten Fällen ja auch egal. Und du kommst schon voran im deutschsprachigen Raum.
Aber das ist natürlich schon geil, gell? Weil du ja dann auch keine, so wie du gerade sagst, du hast keine terminlichen Verpflichtungen und so weiter, sondern du, ob du jetzt einen Tag früher oder später ankommst, ich meine, wenn du jetzt in der heutigen Zeit, ich arbeite jetzt im Büro, wenn ich einen Tag früher oder später hier zum Termin erscheine, da zeigen mir die Kunden wahrscheinlich einen Vogel. Aber für dich ist ja das, du bist ja in einer ganz anderen Situation letzten Endes.
Ja.
Also schon mal befreiend, oder?
Absolut. Du trampst, soweit du kommst, dann gehst du in die nächstgrößere Stadt. Irgendwann, wenn es dunkel wird, dann funktioniert das Trampen nicht mehr so. Dann suchst du halt einen Schlafplatz.
Wo kommt man dann da so unter?
Oh, ganz unterschiedlich. Entweder gehst du einfach von Kneipe zu Kneipe und versuchst irgendwen kennenzulernen. Oder ja, informierst dich in der ersten Kneipe, was die letzte offene Kneipe ist, dass du dann da im Notfall noch hin kannst. Oder du fragst beim Pfarrer nach, im Gemeindehaus oder beim Kolpinghaus wird man auch im Regelfall in der Nacht aufgenommen. Oder verschiedenste Sachen, ganz oft natürlich privat irgendwo.
Gut, privat funktioniert aber wahrscheinlich am besten, wenn du dann bei einem Betrieb dann wirklich vor Ort bist, oder? Und dich der Chef irgendwie übernachten lässt oder so.
Ja, wenn du irgendwo arbeitest, regelt es meistens der Chef, dass man irgendwo übernachtet. Aber wenn du einfach auch nur am Abend in der Stadt ankommst und dann du lernst ja immer Leute kennen in der Kluft. Du brauchst dich ja bloß an die Tresen setzen und du wirst angesprochen, warum du so komisch aussiehst. Und dann schilderst du denen halt deine Situation und erzählst denen und dann fragen die sich schon irgendwann, wo man heute Nacht schläft. Und dann sagt man halt, wie die Sache ist, dass man das noch nicht weiß. Und entweder sagen die dann, ja, man kann da pennen oder halt auch nicht. Beziehungsweise man schläft natürlich auch verdammt viel draußen. Gerade im Sommer ist es auch schön. Ich meine, manchmal hat man auch keine Lust, so eine Geschichte die ganze Zeit zu erzählen. Dann trampt man irgendwo, dann legt man sich irgendwo in die Wiese, pennt da. Also ich habe vor allem in den letzten Jahren sehr viel draußen geschlafen im Sommer. Im Winter ist halt ein bisschen blöd.
Warum?
Ja, weil es scheiße kalt ist. Vor allem in der Früh beim Aufstehen. Aber es passiert selten.
Hast du im Winter auch draußen gepennt?
Ja, ein paar Tage schon.
Halt einmal, wirklich?
Ja, ich hatte einen guten Schlafsack.
Okay.
Und ja, passiert manchmal, wenn es blöd läuft, klar. Aber es sind echt die Ausnahmesituationen.
Alter Schwede, Hut ab, ey. Im Winter wird es ja scheißkalt. Also ich meine, klar, es wird immer wärmer, aber es ist immer noch scheißkalt im Winter.
Ja, ja.
Wo warst du da im Winter?
Einmal, wo ich draußen gepennt habe. Das war irgendwo bei Göttingen.
Okay.
Das waren 2 Tage, da war ich danach auch ein bisschen krank. Das war ziemlich am Anfang, da hatte ich noch keinen Schlafsack, der lang genug ist. Und da habe ich da nicht richtig reingepasst und das war natürlich kacke.
Wie groß bist du?
Ich, 1,92.
1,92, muss man dazu sagen.
Ja, da habe ich mir halt am Anfang einen warmen Schlafsack geliehen und der war ein bisschen zu kurz. Ja. Aber die Kälte, also ich hatte dann so einen Schlafsack, der bis -4 Komfortzone hatte oder was. Also der packt schon richtig viel.
Krass.
Und was oft problematisch, also musste ich ja dann auch vor Regen schützen teilweise. Also wenn du dann draußen pennst und dort nichts gefunden hast, suchst du halt irgendwie, ich meine, pennst du auch in der Bushaltestelle, in Tiefgaragen oder so, wenn du dann irgendwie Pappe findest oder so, glaubt man gar nicht, was das Wärme bringt, Pappe unterzulegen.
Alter Schwede. Aber es ist schon so ein kleines Survival-Training in Deutschland dann, oder? Also man erlegt sich ja selber so diesen Zwang auf, du darfst dir keine Unterkunft erkaufen.
Ja,
aber es ist schon so ein kleines Abenteuer letzten Endes oder so eine kleine Survival-Tour letzten Endes.
Aber die Regel hat auch einen Grund. Also es ist jetzt nicht nur, dass du das machst, um es dir schwer zu machen, sondern egal wo du bist, bist du gezwungen, auf andere Leute zuzugehen. Du musst immer nach etwas fragen und musst versuchen, mit anderen Leuten zu trampen, da zu übernachten. Du lebst mit denen mit. Und durch diese Regeln, wenn du die nicht hättest, würdest du nie den Kontakt zu den Einheimischen, wo auch immer du bist, bekommen. Und dann wäre es einfach viel weniger Erlebnisse würdest du haben.
Dann wärst du wirklich einfach nur Work and Travel. Gell? Dann wärst du einfach wirklich einfach nur unterwegs und würdest
arbeiten. Und so lebst du halt immer mit den Leuten mit, wo du gerade bist. Und das ist ja eigentlich das eigentliche Wertvolle.
Ja.
Du bist irgendwo bei Leuten in der Kneipe, lernst die kennen, pennst da. Die sagen dir manchmal in der Früh, lassen sie den Schlüssel da, dann kommen sie am Abend wieder. Vielleicht ergibt sich dann sogar irgendeine Arbeit oder was, dann bleibst du da. Und
weil der vielleicht gerade irgendwie, keine Ahnung, sich ein Pizzahäuschen baut oder irgendwie eine Garage oder irgend sowas und sagt, ey, ich könnte dich gerade eh gut brauchen.
Genau, und wenn es dir da taugt, die Leute passen dir, dann kannst du da bleiben und denen einfach irgendwie helfen. Und du bist halt dann nirgendwo ein Tourist, weil du isst mit denen, du schläfst mit denen, du lebst halt denen ihr Leben so ein bisschen mit.
Du bist Teil der Gesellschaft vor Ort quasi.
Ja.
Cool. Wie ist es mit, weil du gerade gesagt hast, du kannst dann in Rathäuser und so weiter gehen, die vermitteln oder die vermitteln dich teilweise dann weiter, habe ich das richtig verstanden?
In Rathäusern kriegst du halt immer so einen Stempel in einem Wanderbuch. Also ich habe es jetzt nicht erlebt, dass die mir Arbeit vermittelt haben. Allerdings musste man auch sagen, in den letzten Jahren, man musste nicht wirklich nach Arbeit suchen. Wenn man sich die Arbeit ausgesucht hat, was ist interessant und das macht man, man wurde sehr, sehr oft wegen Arbeit angesprochen.
Und ja, in der heutigen Zeit.
Ja, als Handwerker. Ich glaube, da haben es vielleicht so manche Gewerke wie Bäcker oder so etwas schwerer, vor allem einigermaßen gut bezahlte Arbeit zu bekommen. Also manche Handwerker haben es da schon schwieriger, aber ich als Maurer hatte da nie Schwierigkeiten.
Ja, ja,
das im Bauhandwerk, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ich will nur mal ganz kurz zurückhüpfen zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Ja, was glaubst du, hat das Ganze mit dir als Person gemacht, dass du diese 3 Jahre und einen Tag unterwegs warst? Oder du warst ein bisschen länger unterwegs. Aber was glaubst du, hat das mit dir persönlich gemacht?
Das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, oder? Keine Ahnung. Das verändert dich schon komplett vermutlich. Du kriegst ganz andere Einstellungen zu verschiedensten Sachen. Gleichzeitig, wenn du zurückkommst, dreht sich das natürlich auch wieder, weil du dich wieder versuchst einzugliedern irgendwie.
Du bist raus aus der Gesellschaft eigentlich erstmal, oder? Aus der klassischen, schnelllebigen Gesellschaft, so, in der jetzt ich lebe sozusagen. Das ist eigentlich wie so eine kleine Parallelgesellschaft, so stelle ich es mir gerade vor, aus der du dann wieder austauchen musst.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da hast du immer gearbeitet, geguckt, dass du dann wieder Geld zum Reisen hast und dann war es alle und dann hast du wieder was gesucht. Und wenn du halt wieder in deinen Alltag reinkommst, das ist schon wieder eine Herausforderung.
Ja.
Die ich jetzt auch wieder zu bestehen habe.
Dann stelle ich die Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders. Was machst du jetzt auf der Arbeit, aber vielleicht auch in deinem Alltag anders, als du noch vor deiner Reise gemacht hast?
Wahrscheinlich gar nicht so viel.
Bist der geborene Wandergeselle.
Es ist aber echt schwer einzuschätzen,
ja,
das zu sagen, jetzt was ich jetzt anders mache. Ich arbeite wieder im alten Unternehmen. Sicherlich werde ich mehr unternehmen im Privat aktuell wie vor Wanderschaft.
Aber bringst du auch neue Kompetenzen jetzt zum Beispiel mit, dass du sagst, du hast jetzt neue Dinge gelernt, weil du in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet hast? Oder hast du gelernt, dann einfach anders mit Gesellen umzugehen oder mit Chefs umzugehen oder mit Kunden umzugehen, weil du einfach so viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt hast?
Ich denke schon, auf jeden Fall. Also, aber man entwickelt sich ja grundsätzlich auch weiter. Ich meine, 3 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Und da habe ich mich auf der einen Seite sicherlich beruflich, wobei ich dann natürlich wieder in ganz anderen verschiedenen Sparten gearbeitet habe, wie ich jetzt arbeite. Da habe ich mir ja verschiedenste Sachen im Handwerk angeguckt. Ob ich jetzt beim Blockhausbauer war, beim Dachdecker oder beim Zimmerer. Also ich habe viel auch in Holzgewerken gearbeitet. Und da hat man sich schon viele andere neue Sachen angeguckt und versucht vielleicht auch das ein oder andere, was man gelernt hat, im alten, neuen Betrieb im Endeffekt wieder umzusetzen. Aber das jetzt genau zu benennen, was man sich wie entwickelt hat, das würde ich mich sau schwer tun.
Mhm. Was einfach so viel war.
Ja.
Okay.
Und es geht sicherlich nur in dem einen Bereich um die berufliche Weiterentwicklung, als eher auch um die menschliche, um die Erfahrungen, die man sammeln konnte, um, was ich auch wertvoll fand, wenn du mit diesen verschiedenen Menschen mitlebst, du konntest so viele verschiedene Lebensmodelle dir angucken. Einmal bist du in der Punker-WG eine Woche untergebracht und dann wohnst du wieder bei Zahnärzten oder so und die haben ja auch alle unterschiedliche Lebensvorstellungen oder bist wieder bei einem Chef von einer größeren Unternehmung. Dann wieder beim Ein-Mann-Unternehmer und Familien, teilweise Junggesellen und sich die verschiedenen Lebensmodelle anzugucken und selber sich auch zu überlegen, was man eigentlich will, Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich das jetzt wirklich wüsste. Aber das ist teilweise auch viel wertvoll. Also die persönliche Entwicklung, wo man da macht. Und man hat ja auch viel Zeit, drüber nachzudenken am Ende.
Das glaube ich, das glaube ich sofort. Was waren so das Abgefahrenste? Klar, du hast es gerade gesagt, du warst beim Zahnarzt und in der Punker-WG, aber was waren so die abgefahrensten Unterkünfte, wo du so warst?
Also einmal waren wir auf dem Jakobs unterwegs. Jakobsweg unterwegs. Das ist ganz cool. Durch ganz Deutschland gehen irgendwie so Jakobswege fast in jeder Ecke und sind halt immer überall schöne Wandertouren. Und haben wir in einem Kloster gefragt, ein Nonnenkloster, ob wir da pennen können. Und durften wir nicht, aber war ein Bauernhof nebendran. Bauernhof. Und dann durften wir da pennen und da haben wir dann im Strohlager über dem Schweinestall gepennt. Das war schon irgendwo cool. Haben wir uns so schön eingerichtet, schon unsere ganze Sache irgendwo aufgehängt, weil wir schon geahnt haben, dass da Viecher oben drin sind. Hast dich natürlich auch an den Geruch gewöhnen müssen. Irgendwann war der dann weg. Und als dann das Licht ausging, ist es aber abgegangen. Da musstest du nur schauen, dass du schnell einschläfst, weil so viele Mäuse unterwegs waren.
Oh, fuck.
Das war noch ich habe im Kindergarten übernachtet. Das war auch cool. Da haben wir dann so kleinen Stühlen gefrühstückt.
Stell mir Wahnsinn vor, wenn so ein 92 Mann an so einem kleinen Kindergartentisch sitzt. Ja.
Dann waren wir noch übernachtet. Ganz oft auch in Kneipen tatsächlich.
Also in Kneipen übernachtet, dann auf der Eckbank oder sowas.
Ja, also wenn du dich warst ja oft der Letzte in der Kneipe.
Ja.
Und wenn dich mit dem Kellner gut verstanden hast oder mit dem Besitzer, war das auch oft möglich. Und dann musstest du halt gehen, wenn die Putzfrau kommt in der Früh.
Ja. Die hat dich dann weitergestampert oder wie?
Nö, war halt so ausgemacht im Regelfall. Okay. Das halt klärst du halt vorher ab. Dann haben wir noch gerne übernachtet. Eigentlich alles Bushaltestellen.
Ja, ja.
Das Schönste ist eigentlich draußen oft gewesen.
Ja.
Wir waren mal im Harz unterwegs, da haben wir immer in diesen Wanderhütten da drin übernachtet.
Was meinst du damit? Welche Wanderhütten? Gibt es da so extra Wanderhütten auf den Wanderwegen, wo du dann drin schlafen kannst oder wie?
Naja, das sind eigentlich bloß zum Unterstellen, wenn es regnet. Ach, da ist halt so eine kleine Bank. Und da kannst du auch pennen. Und dann, genau, einmal, das war auch eine coole Geschichte. Das war gleich der dritte Tag, wo ich unterwegs war. Da sind wir von Bayerischen Wald nach Dresden getrampt.
Boah, das ist jetzt aber in 3 Tagen schon recht weit kommen. 3 Tage von Ingolstadt nach in Bayerischen Wald und dann direkt nach Dresden. Hut ab.
Am ersten Tag sind wir von Ingolstadt in Bayerischen Wald getrampt.
Ach so.
Okay. Und am dritten Tag vom Bayerischen Wald nach Dresden. Da sind wir dann im Dunkeln, und im Dunkeln, das ist immer schwierig, an der Auffahrt gestanden und dann ist ein osteuropäischer LKW-Fahrer, so ein 7,5 Tonner hat er gehalten, hat uns mitgenommen. Und bei dem haben wir dann in der Nacht hinten drin, der hatte nicht viel geladen, haben wir gepennt. Und das war eigentlich mega der coole Typ. War natürlich mit der Verständigung relativ schwierig. Dann ist der abends noch eine Stunde Umweg, glaube ich, über Markt Redwitz gefahren, weil er da irgendeinen Dönermann kannte, der hat keine Kohle gehabt. Er war richtig abgebrannt. Mein Spätzle hat ihm immer Zigaretten drehen müssen, weil er keine hatte. Und dann haben wir da umsonst einen Döner gekriegt und haben uns noch mit dem Dönermann ewig unterhalten. Dann ist er bis 11 auf Dresden gefahren. Und dann hat er uns schon gesagt, die 3 besten Parkplätze, frage mich nicht mehr, wie es war, irgendwie Kaufland und noch 2 andere, wo er dann kostenlos in der Nacht WLAN hatte. Und dann ist am nächsten Tag um 7 wieder los. Dann haben wir hinten auf der Plane übernachtet. Also auf der Ladefläche hinten drin. Und in der Früh, da hat er dann noch so 3 Plastikbecher gehabt. Die hatten teilweise Löcher. Dann ist er zum Bäcker reingegangen und hat da weißes Wasser geholt und hatte noch so Kaffeepulver und hat uns Kaffee geholt. Das war mega geil. Weil irgendwie den Typen da hattest, der nichts hatte, der ausgebeutet war wie Sau, fängt um 7 in der Früh an, fährt bis 11, 12 in der Nacht. Und dann organisiert er dir in der Früh noch einen Kaffee und lässt dich überall pennen. Mega geil. Und das war irgendwie der dritte Tag, war voll der Flash für mich. So davor hättest du dir nie vorstellen können, dass jemand einfach so was für dich macht.
Und da hat es dann geschnackelt, oder wie?
Ja, es war halt einfach ein verdammt geiles Erlebnis.
Ja. Ja, aber das würde dir niemals passieren, wenn du diese Regeln nicht hättest, finde
Ja.
ich. So, wenn ich mir jetzt überlege, gut, aber ich habe diese Bindung nach Hause, weil ich einfach in einer Beziehung bin. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde mit meiner Freundin jetzt irgendwie unterwegs sein, wir würden sagen, wir trampen jetzt. Es wird wahrscheinlich gehen. Meine Freundin wäre noch nicht begeistert. Weil ich glaube, Trampen mit einem Mädel ist deutlich einfacher als als Kerl alleine,
Oh
oder?
ja, ich war mal mit einer Brauerin unterwegs, war super. Es ging viel besser, absolut.
Da sind die Mädels einfach vertrauenswürdiger als wir Jungs.
Ja, vertrauenswürdig.
Geil. Aber ich meine, ich habe es im Kindergarten übernachten lassen, also war es scheinbar auch vertrauenswürdig ausgesehen.
Ja, bist du ja. Also das ist ja auch so ein Ding, deswegen wirst du losgebracht. Du musst dich überall so verhalten, dass der nächste Geselle besser aufgenommen wird.
Also musst überall einen guten Eindruck
Eindruck
hinterlassen oder dich
hinterlassen.
gut, nicht nur einen Eindruck hinterlassen, sondern gut verhalten,
Ja.
sodass der Eindruck von alleine entsteht.
Und da profitiert natürlich jeder Wandergeselle von denen davor. Wenn sich einer scheiße verhält, dann müssen die nächsten 10 büßen. Deswegen gibt es die Regeln auch und wird halt auch geschaut, dass sich jeder ordentlich verhält.
Ja.
Und jeder da auch ordentlich losgebracht wird und weiß, wie er sich zu verhalten hat, sonst, weil die Wanderschaft würde nicht funktionieren, wenn du keine Unterstützung bekommst von der Gesellschaft, beziehungsweise wenn du nicht die Möglichkeit bekommen würdest, woanders mitzuleben.
Ja. So, ja, kurze Biopause machen müssen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir genau stehen geblieben sind, aber was ich unbedingt wissen will, ist, wo warst du denn überall im Ausland unterwegs?
Ich war einmal für 6 Wochen in Mexiko und einmal für 3 Wochen in Portugal. Aber sonst war ich bloß im deutschsprachigen Raum, heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, und in Österreich war ich eigentlich nie wirklich.
Was heißt eigentlich nie wirklich?
Ja, vielleicht mal kurz über die Grenze so ungefähr, aber das war es dann auch.
Okay, mit dem Finger auf der Landkarte.
Genau so.
Okay. Und einmal fast auf Kuba.
Einmal fast auf Kuba, ja, das war fast, ja.
Ist eigentlich eine meiner Highlight-Stories, magst du erzählen?
Ja, Highlight-Stories, ja. Ja, da waren wir in Troisdau. War einer meiner absoluten Lieblingsorte, da war ich oft. Das ist im Fichtelgebirge.
Wo ist das Fichtelgebirge?
Das ist nördliches Bayern. Da darf ich jetzt gar nicht nördliches Bayern, das ist ja Franken eigentlich schon.
Nicht, dass sie dich nicht mehr einreisen
Ja,
lassen.
und es war Winter, es war scheiße kalt und da hatten wir eine Bude. Das ist im Endeffekt ein leerstehendes Haus, relativ, ja, gehört eigentlich renoviert, aber da haben die Gesellen, also da hat ein Einheimischer, Einheimische sind die, die früher auf Wanderschaft waren, der relativ aktiv ist, hat da eine Bude gegründet, sage ich mal, und da können Gesellen immer unterkommen und übernachten. Und da waren wir im Winter, weil gerade im Winter kommst du schon eher auf so Buden zusammen, weil es halt relativ kalt draußen ist. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir müssen irgendwo hin, wo es warm wird, weil es so kalt ist. Und da ja Corona war, hast du nicht groß gewählt, wo du hingehst. Du hast geguckt, wo keine Corona-Beschränkungen sind. Und dann haben wir da, ja, für die nächste Woche zu 8. Flug nach Kuba gebucht. Und dann sind 6 da geblieben. Ich bin mit einem anderen als Vorhut nach Frankreich. Die anderen 6 sind noch in Tröster geblieben, weil die Visas kommen sollten, aber die irgendwie verspätet waren.
Nach Frankreich.
Nach Frankfurt.
Also, du hast Frankreich gesagt.
Ah, nach Frankfurt, Frankfurt. Am Flughafen halt, ja.
Ja.
Und dann waren wir am Flughafen, und zwar Corona, war ja keine alte Sau da. Da war am Infoschalter, waren nur Telefone gestanden mit einer Info-Hotline, wo man anrufen konnte. Das Gute war, Da konntest du jede Nummer anrufen, wenn man nach Hause telefoniert und Freunde, Bekannte mal wieder wild durchtelefoniert und gesagt, dass wir noch leben. Und dann war aber in Madrid ein Schneesturm und alle Flüge sind ausgefallen. Aber keiner hat dir irgendwo Info geben können. Du hast deine Flughotline E-Mail schreiben können, du hast da anrufen können, ist keiner hingegangen. Ich denke, die waren halt absolut überlastet, weil sämtliche Flüge ausgefallen sind. Und wir waren dann 3 Tage an dem Flughafen.
Also ihr habt 3 Tage in diesem Flughafen übernachtet?
Ja.
Bro. Okay.
Ja, aber also ich habe auch in Stuttgart, glaube ich, ist auch ein Flughafen, habe ich auch mal übernachtet, einfach nur, weil ich wusste, da ist der Flughafen, kannst dich ja schön irgendwo ranlegen.
Ja, stimmt eigentlich. Es warm, fällt auch nicht auf, wenn du da übernachtest.
Nee, da übernachten mehrere, musste ich halt, legst dich im Regelfall auf dein Zeug drauf, da sind halt, hast schon ein bisschen Angst, dass dir Leute was klauen, da bist du dir halt teilweise unsicher. Auf jeden Fall, der Flug ist dann ausgefallen, aber wir wussten nicht, gibt es jetzt einen Ersatzflug, geht es weiter, keine Ahnung. Und dann hat einer jemanden gekannt in wie heißt jetzt die Stadt? Ich weiß nicht. Es war etwas nordwestlich von Frankfurt, meine ich. Dann sind wir da in der WG untergekommen und da waren wir dann zu 9 mit dem Besitzer in der 80 Quadratzimmer Wohnung eine Woche lang und haben versucht, irgendwie das zu klären. War aber nichts zu klären, weil Madrid, der Flughafen, noch ewig gesperrt war und dann haben wir uns wieder in alle Himmelsrichtungen verstreut und der Kuba-Urlaub war gestorben.
Also, dass in Madrid immer einen Schneesturm hat, Alter.
Ja, das haben wir uns auch gedacht. Das war schon total schräg.
Und dann ist der Ding gecancelt worden, oder was?
Ja, gecancelt worden.
Ich stelle mir Kuba endnice vor. Weil die Frage ist, ob du da überhaupt, findet man dann da überhaupt Arbeit in Kuba?
Also ich habe 2 Gesellen kennengelernt, die in Kuba waren. Die haben gesagt, das ist sau schwierig, weil du keine Maschinen und kein Material da kriegst. Also arbeiten ist da anscheinend sehr, sehr schwierig, an was ranzukommen.
Ja, voll. Also das glaube ich sofort, weil die haben ja dieses Embargo, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt mit den USA, darum gibt es ja da die ganzen Oldtimer und so weiter, weil ja auch keine neuen Autos und so weiter reinkommen. Die müssen ja den ganzen alten Wahnsinn wieder herrichten, damit sie noch mobil sind.
Keine Ahnung, da muss er auch andere Leute fragen, nämlich ich war da nicht.
Das ist auch nur gefährliches Halbwissen, was ich da gerade von mir gebe. Okay. Ja, Wahnsinn. Und Mexiko, wie war Mexiko?
War schön, ja. Da sind wir mit 5 Gesellen, zu 15 sind wir da gewesen, sind durch Mexiko gereist, durch verschiedenste Klimazonen hattest du das Gefühl, du hattest einerseits mal Dschungel, dann eher wieder so wüstenmäßig, dann ganz normales Klima.
Das hat ja auch komplett getrampt, oder wie?
Nee. Nur im deutschsprachigen Raum dürfen wir kein Geld für Unterkunft und Fortbewegung ausgeben. Und wir hatten das natürlich geplant, so vom Budget her, draußen schlafen und trampen. Aber uns wurde gleich gesagt, dass die Kriminalität deutlich zu hoch ist und draußen schlafen ist gar nicht und trampen auch nicht. Und dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind da zu 5 dann von Mexico City bis Cancun gefahren.
Boah, das ist schon auch eine Strecke.
Ja, war eine gute Strecke. Und halt immer, wo wir da untergekommen sind, haben wir uns dann irgendwie günstige Zimmer gesucht, wo wir pennen konnten. War meistens auch relativ in Ordnung, sag ich mal. Haben dort auch nicht groß gearbeitet. Das hat sich dann bloß, wenn du irgendwo, einmal waren wir in irgendeinem Surfer-Hotspot.
Puerto Escondido?
Genau, Puerto Escondido.
da war ich nämlich auch.
Ja, hatten wir schon geredet. Da waren wir beim Don Pedro. Ja, das war ein richtiger Don. Das war ein deutscher Auswanderer, der sich da sein Domizil geschaffen hat.
Und der hat sich Don Pedro genannt, oder wie?
Ja, die Leute haben ihn auch Don Pedro genannt.
Geil.
Wie alt wird der? Der wird bestimmt schon 70 gewesen sein. Und dann haben wir eben gesehen, irgendwie deutsches Hotel in Puerto Escondido, gehen wir hin, fragen, ob sie einen Schlafplatz hatten. Konnten wir da pennen, mussten ein paar Türen einstellen und den Spielplatz vor dem Hotel, der eigentlich der Gemeinde gehört hat, reparieren, was wir dann auch gemacht haben und waren dann da. Das war das, du bist da nicht irgendwie, hattest keinen Zeitplan, sondern da war es geil, dann sind wir da eine Woche geblieben. Und da war eben, wie gesagt, vor dem Hotel ein Spielplatz, der total marode war. Und den haben wir dann nachts repariert, weil wir mussten ja trotzdem immer unsere Kluft anhaben, trotz 40 Grad. Da kannst du ja draußen nicht überleben.
Alter, ihr musstet in der Kluft dann in Mexiko, das war Sommer oder wie?
Das war Sommer.
Im Sommer in der Kluft bei 40 Grad. Also tagsüber bei 40 Grad diesen Spielplatz reparieren.
Nee, deswegen haben wir es ja nachts gemacht.
Fuck you, Alter.
Und dann haben wir da mit, ich meine, du hast da nicht dieses Werkzeug, wie du es in Deutschland hast. Wenn du da schon irgendwie durch die Städte fährst, wie die Baustellen abwickeln, das ist mit viel mehr Manpower verbunden und mit viel weniger Maschinen. Und da war es eben auch so, da haben wir dann irgendwie die Dreifachsteckdosen und alles zusammengesteckt, was ging, dass wir überhaupt mal Strom bis zu diesem Spielplatz gebracht haben, um die Maschinen zu betreiben, haben da im Endeffekt nichts groß repariert. Das war bloß halt an den kaputten Balken irgendwie was daneben angebracht, damit das wieder tragfähig ist. Einfach, dass nur nichts passieren kann am Ende.
Und der Don Pedro hat keine Kabeltrommel gehabt, oder wie?
Nee, so richtig lange Kabeltrommel hatte der nicht. Und du musstest ja vom Hotel über die Straße zum Spielplatz.
Ja, so stelle ich es mir auch gerade vor, ja.
Ja, das war total Harakiri. Und tatsächlich sind da auch die Schrauben und alles viel schlechter, da bricht ja alles ab. Und dann haben die ja da teilweise dieses Tropenholz, also Mords des Hartholz, was du vorbohren musst. Und wir hatten auch nur zwei Bohrer, einer ist kaputt gegangen, hatten wir schon beim Löcherbohren Panik, dass wir jetzt den Bohrer kaputt machen.
Oh Gott.
Und
ich stelle mir gerade vor, wie fünf Leute zuschauen oder vier Leute zuschauen, wie der fünfte bohrt. Also ihr wart jetzt der fünfte, oder? Hast du gesagt?
Ja, ja.
Und alle beißen sich die Nägel ab, dass der Bohrer ja nicht abbricht.
So ungefähr. Und dann ist die Polizei gekommen mit so Quatsch. Und die haben sich dann um die Baustelle aufgestellt und haben das Licht eingeschaltet, damit wir Licht hatten. Mega geil. Und dann haben wir das gemacht. Es waren nur 4 Stunden Arbeit oder was. War nicht viel. Und am nächsten Tag haben halt die Kinder da, die da gewohnt haben, gespielt. Und dann hat natürlich jeder gewusst, wir waren das in Kluft und sind da in Kluft rumgelaufen. Da haben die uns Essenskörbe gebracht und Zeug. War die geilste Baustelle, die ich auf Wanderschaft hatte. Irgendwie diese Dankbarkeit da zu erleben. Es war ja wirklich kein Hexenwerk am Ende. Dann ist auch noch vom Rathaus, da gibt es so ein Foto, wo dann vom Rathaus irgendwer gekommen, frag mich nicht, ob das jetzt ein Bürgermeister war oder weiß Gott was oder irgendeine Delegation, wo wir dann ein Foto gemeinsam gemacht haben.
Wo ist hier aus dem Rathaus?
Ja, das war aber echt eine coole Baustelle.
Ach, mit dem habt ihr ein Foto vor dem Spielplatz?
Vor dem Spielplatz, ja, ja, die sind extra gekommen. Das hat der Don Pedro alles organisiert. Ey. Das war ja... Ja, aber der hat nicht umsonst das Hotel da unten gehabt.
Ja, geil. Ja, ich glaube auch, dass der Mexiko gut vernetzt sein muss. Da ist, glaube ich, auch noch mehr offline als online.
Ja, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber der hat uns gesagt, das sind in Porto Escondido 2 Rathäuser. Und ich meine, Recht und Gesetz ist ja da immer ein bisschen anders in Mexiko. Und beide sind eigentlich für diesen Bereich, sagen sie, zuständig. Das heißt, du musst beim Baurecht beispielsweise dich an beide halten und wenn der eine das genehmigt, kann der andere dir da immer noch reinschießen. Also ganz komplex. Das war ja auch ganz oft, wenn wir da gehört haben, dass irgendwer ein Geschäft aufmacht. Ich meine, du hast ja da auch die, wie heißen sie? Nicht Mafia?
Die Kartelle.
Die Kartelle, genau. Wo sie uns gesagt haben, wenn du mit dem Auto unterwegs hast, einen Unfall baust, darfst du auf keinen Fall die Polizei rufen. Weil die klauen dir das Auto. Also da ist ja, du hast ja nicht so dieses Recht und Gesetz, wie du es in Deutschland hast. Ich glaube, da das ist schon deutlich schwieriger.
Voll, ja, ja. Wir waren auch, also als wir, meine Freundin und ich, wir waren, boah, jetzt weiß ich gar nicht, ob es schon 1 oder 2 Jahre her ist, waren wir auch in Puerto Escondido. Ich meine, andere Länder, andere Sitten, gell? Also es war Silvester. Und wir sind irgendwie um 8 Uhr oder sowas sind wir losgegangen, haben uns gedacht, wir gucken uns das Ganze in Puerto Escondido einmal an, waren erst essen und haben uns dann noch so ein bisschen auf die Meile begeben und haben geschaut, wo wir noch ein Bierchen trinken können und so weiter und haben uns eine Bar rausgesucht und haben uns dann ein Bierchen organisiert. So, dann haben wir uns da hingesetzt und dann ist so ein Ami, dieser amerikanische Gringo mit seiner riesengroßen Bulldogge da rumgelaufen und ist dann irgendwann auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht irgendwie seinen drei Mädels, die da in dem Restaurant nebenan sitzen, ob wir den drei Mädels dann nebenan nicht sagen können, dass er nicht mehr reinkommt und er einfach draußen auf seine drei Mädels wartet. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wie mache ich? Bin ich da reingegangen, habe seinen Mädels das erzählt. Sie so, ja, okay, alles klar, wir bringen ihm sein Essen raus, sagst ihm das. Ich wieder rausspaziert, habe ihm gesagt, deine drei Mädels bringen dir Essen mit. Passt. Er so, boah, voll, voll geil, Dankeschön, ich organisiere euch ein Bier. Er spaziert rein in die Kneipe, an der wir gerade saßen, wo wir das Bier schon so halb leer getrunken haben. Er spaziert rein in die Kneipe, sein Hund spaziert aber nicht mit ihm in die Kneipe, weil er hat mich angeleint gehabt, sondern spaziert nebendran in das Restaurant. Der Hund spaziert darüber, dann hörst du nur irgendwie, dass irgendein Maxi das Schreien anfängt. Dann hörst du oder dann siehst du, wie der Gringo aus der Barkneipe da rausrumpelt, einen U-Turn macht, wieder reinrumpelt in dieses Restaurant. Dann hörst du es nur noch klirren überall. Und dann irgendwie vier Mexikaner haben den dann gepackt und auf die Straße geworfen. Einer hat so einen kleinen kniehohen Barhocker genommen und hat ihn mit der Sitzfläche in die Rippen gehauen. Und ich stand so daneben, die Nelly ist schon, also meine Freundin ist schon irgendwie 50 Meter weiter gewesen und hat mich da so rübergepfiffen, Max, komm jetzt, weil ich am Überlegen war, ob ich die beruhigen soll oder nicht. Im Nachhinein super dämlich in Mexiko anzufangen zu wollen, da irgendwie Leute zu schlichten oder sowas. Und sie hat halt Schiss, dass da gleich irgendjemand eine Knarre zückt oder sowas. Und scheinbar haben die den vorher schon mal aus dem Restaurant rausgeschmissen. Deshalb, das war so mein Mexiko-Puerto Escondido-Erlebnis. Ja, das ist andere Länder, andere Sitten, da ticken die Uhren einfach noch anders.
Ja, total.
Ja, aber ja, geile Story auf jeden Fall. Okay, alles klar. Da machen wir kurz Pickelpause.
Ja, danke.
400, 500 Leute ist ja eigentlich, also auf die Gesamtbevölkerung oder auch insgesamt auf die Gesamtanzahl an Leuten, die im Handwerk unterwegs sind, ist ja gar nichts.
Nee. Also machen ja auch nicht viele. Ich meine, Großteil der Jüngeren, vor allem der jüngeren Gesellschaft, kennt es überhaupt nicht mehr. Wissen gar nicht, dass sie die Möglichkeit haben. Und wie viele lernen überhaupt noch ein Handwerk? Viele Handwerke sind ja schon so gut wie ausgestorben, beziehungsweise finden überhaupt keine Lehrlinge mehr.
Woran glaubst du, liegt es, dass das keiner mehr macht? Also klar, es gibt weniger, aber dass das Interesse auch gar nicht mehr so da ist, oder glaubst du, es ist eher Unwissenheit?
Ja, erstmal wollen die meisten eher ins Büro oder an den Computer, als dass sie
Aber das, was du gerade
Handwerker lernen.
erzählst, klingt nach einem voll geilen Abenteuer. Also was schon, wenn ich mir jetzt überlege, du fängst mit 15 deine Lehre an, dann bist du mit 18 vielleicht fertig. Mit 18 gehen die nach dem Abi ja auch auf Work and Travel und keine Ahnung was. Und das ist halt schon, also so wie du auch gerade vorhin beschrieben hast, eine Persönlichkeitsentwicklung, die kannst du so viel Coachings machen, wie du willst, da kommst du nicht dran.
Ja, wie
Überleg
gesagt,
mal, du
es
hättest es mit
gibt.
18 gemacht. Stell dir vor, du hättest es mit 18 gemacht.
Ja, machen ja auch einige.
Ja?
Also die wenigsten sind so alt wie ich, die losgehen.
Ja, aber dann, also wenn du es mit 18 anfängst, dann bist du mit, sag mal, du gehst mit 18 los, dann bist du mit 21, offiziell dürftest du aufhören, du kannst natürlich
Ja.
noch weitermachen, aber du dürftest offiziell aufhören. Dann bist du mit 21 so gereift, gereist, du kannst ganz anders mit Menschen, wie wenn ich jetzt jemanden im Büro, der das Maul nicht aufbekommt und nur irgendwie seinen Job macht und dann wieder heimgeht.
Aber es ist sicherlich auch ein Schritt, irgendwie seine Heimat, seine Familie zu verlassen für 3 Jahre,
Ja,
ohne
klar,
die
und das Handy auch
Möglichkeit
wegzulegen, ne?
zurückzugehen.
Ja.
Ja, das Handy natürlich auch,
Ja,
aber.
Generation TikTok und so. Ja, also ich meine. Ja, und sich dann auch an Regeln halten und so weiter und so fort. Was würde denn passieren? Also angenommen, jemand sagt, okay, ich mache das Ganze jetzt, ich habe da Bock drauf und stellt aber nach einer gewissen Zeit fest, boah, irgendwie, was würde passieren, wenn diese Person die Regeln, die ihm auferlegt wurden, also er muss ledig sein, er darf keine Schulden haben, er muss 3 Jahre und einen Tag unterwegs sein und so weiter und so fort. Was würde passieren, wenn er eine von diesen Regeln bricht?
Also, ich meine, das sind die Regeln, dass du überhaupt losgehen darfst. Es gibt auf Wanderschaft ja dann noch andere Regeln, die du zu befolgen hast, wie dass du kein Geld ausgeben kannst, dass du kein Kind bekommen darfst, beziehungsweise wenn dein Kind zur Welt kommt, dass du nach Hause gehen musst. Aber grundsätzlich, wenn
Also du
sich.
darfst innerhalb von diesen, also wenn du jetzt versehentlich eine schwängerst oder geschwängert wirst, je nachdem, hast du ein
Ohne Scheiß.
Problem.
Ja, dann musst du am Tag der Geburt nach Hause. Und dich um dein, du hast deine Verantwortung und musst dich drum kümmern. Die Wanderschaft ist nicht dafür da, sich vor Verantwortung zu drücken.
Gut.
Und grundsätzlich, wenn du gegen Regeln verstößt und das zu grob war, wirst du nach Hause gebracht und du wirst zum Schlitzohr.
Was heißt das genau?
Dass dir, du wurdest auf dein Wort festgenagelt, dass du es 3 Jahre und einen Tag durchziehst. Damit hast du dein Wort gebrochen und dann wird dir dein Ohrring wieder genommen.
Genommen ist ein guter Euphemismus.
Ja, ich habe es jetzt auch versucht, positiv zu formulieren.
Okay. Aber also okay,
Deswegen
das
schaut man
heißt.
sich die Leute ja auch genau an. Ziehen die das
Ja.
durch? Sind die Richtigen dafür? Wird das aus den richtigen Gründen gemacht und nicht nur aus der Stresssituation, dass ich von zu Hause jetzt irgendwie entfliehen möchte? Und ich habe es nicht erlebt, dass einer nach Hause geschickt wurde während meiner Reisezeit.
Okay, weil die schon alle committed waren. Aber das, so wie du sie auch gerade erzählst,
Klingt, du
klingt
versuchst natürlich auch, wenn es gibt immer Leute, die Probleme haben auf der Wanderschaft. Und als Gesellschaft versuchst du es natürlich irgendwie aufzufangen und denen zu unterstützen. Und den nach Hause zu schicken, ist bloß wirklich der letzte Ausweg.
Okay, weil so wie du sie jetzt gerade erzählst, klingt es relativ romantisch, muss ich sagen. Und eigentlich schon. So, dass ich sage, so, ey, voll geil, mit 18 das zu starten oder mit Mitte 20 meinetwegen auch das zu starten. Und 3 Jahre und ein Tag klingt erstmal total viel. Aber ich weiß noch, wie du gegangen bist und das ist, die Zeit ist so vergangen. Die war in 0, nix vorbei.
Ja, könnte ich jetzt nichts anderes zu sagen.
Ja,
Es
glaube ich sofort.
geht verdammt schnell rum. Du, wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, noch schneller, weil du immer woanders bist, du dich immer wieder auf was Neues einstellst, dich irgendwo drauf eingewöhnst.
Ich glaube, für dich ist es auch tatsächlich deutlich einfacher, oder für dich gehen die 3 Jahre auch nochmal deutlich schneller vorbei, weil ja permanent irgendwie ein Wechsel drin ist und du permanent irgendwie was erlebst, wie wenn jetzt jemand die ganze Zeit zu Hause wäre.
Ja.
Also für deine Eltern oder Freunde oder so.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Ja, wenn du losgehst, ist ja einmal die Zeremonie dieser Abschiedsfeier, wo du dein Ohrloch geschlagen kriegst und dein Ohrring bekommst und am nächsten Tag gehst du im Regelfall los und dann kletterst du übers Ortsschild. Davor verabschiedest du dich natürlich von deinen ganzen Bekannten, die auch dann noch so da sind. Und wenn du übers Ortsschild springst, schaust du nicht zurück und läufst los mit den Gesellen gemeinsam und trampst oder läufst aus deinem Bankkreis hinaus und danach betrittst du halt die nächsten 3 Jahre deinen Bankkreis nicht mehr.
Und du darfst auch nicht zurückschauen, gell?
Genau.
Also du
Ja.
musst gehen, also du gehst raus aus deinem Ortsteil, Ortschaft, was auch immer,
Ohne zurückzuschauen,
darfst
ja.
nicht zurückschauen, obwohl da gerade deine Family steht und winke, winke macht.
Genau. Ja, bevor man über dieses Ortsschild geht, verabschiedet man sich natürlich von jedem und meistens fließen da auch die Tränen. Auf jeden Fall vor denen, die zurückbleiben.
Ich wollte gerade fragen, ob bei dir auch was geflossen ist.
Ja, man ist ja da auch, als wenn man da losgeht, ist man ja auch voller Vorfreude irgendwie. Man hat ja da Bock drauf. Man hat da irgendwie, bei mir war es ein halbes Jahr, manche ein Jahr, manche ging es auch ein bisschen schneller. Hat versucht, überhaupt die Chance bekommen, da loszugehen. Also einen juckt ja dann auch irgendwo. Das ist natürlich, sind dann schon gemischte Gefühle irgendwo. Aber für mich war da schon auch irgendwo das Neue.
Die Vorfreude.
Die Vorfreude größer als der Abschied. Das darfst du jetzt meinen Eltern nicht schicken.
Na toll. Jetzt muss ich das rausschneiden.
Nee, die werden schon kapieren.
Nee, Quatsch. Ich glaube, dass es für die Eltern auch tatsächlich ein großes Dazulernen ist, dass in dem Fall der Sohn dann auch einfach jetzt eigenständig und erwachsen wird und Vertrauen hat in deine Fähigkeiten, in deine Person, dass du halt auch alleine zurechtkommst in dieser großen, weiten Welt.
Ja.
Weil ich meine, ganz ehrlich, du bist als Eltern immer irgendwie auf aufmerksam, was machen deine Kinder gerade, wie geht's denen und so weiter und so fort. Bin ich absolut überzeugt davon. Aber ich glaube, dann lernst du zu akzeptieren, dass du einfach oder dass dein Kind jetzt einfach komplett eigenständig ist und das auch kann.
Ja, und was es nicht kann, muss der Altreißende dem lernen. Und bei den Jüngeren ist es dann oft auch Wäsche waschen, Kaffee machen. Weiß ja nie, wie die aufgewachsen sind, aber es sind oftmals noch viel rudimentärere Sachen. Bei Älteren vielleicht teilweise auch. Aber was halt dann benötigt wird. Weil das muss er ja dann da, dort, wo er ist, auch können.
Ja, und manchmal ist es, glaube ich, auch echt einfach die Not, aus der man am meisten lernt. Also, wenn du gezwungen dazu bist, irgendwas zu tun, was einfach notwendig ist, um weiterzukommen, und es gibt auch kein Zurück mehr, weißt du, ich meine, das ist ja das Gute. Es gibt kein Zurück mehr, du kannst nur weitermachen. Und wenn du dazu gezwungen bist, bist du auch dazu gezwungen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Dann ist es sowieso sogar noch gut, jemanden wie so eine Art Mentor, also der Altreisende, der dich da mitnimmt, mit dabei zu haben, der dich damit anleiten kann. Und der hat ja auch keinen Bock, so wie du gesagt hast, dich dann nach 3 Monaten immer noch mitzuschleifen, weil du dich dann vielleicht hast nach 3 Monaten und es wieder ein halbes Jahr dauert, bis du miteinander sprechen kannst. Deshalb... Alles in allem, glaube ich, hat es einen riesengroßen Vorteil für die Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Sowohl für die, die daheim bleiben, als auch für die, die unterwegs sind.
Ja, was ich auch sagen muss, was vielleicht nur eine Riesenerfahrung war, dass du das, was du, also du hast ja ein Wahnsinns-Auf und Ab. Das ist wahrscheinlich auf Wanderschaft einfach nochmal viel extremer der Unterschied, wie wenn du im Alltag zu Hause bist, aber dieses Auf und Ab. Das gibt dir auch diese Dankbarkeit, was das Leben einfach irgendwo lebenswert teilweise auch macht. Und durch das, dass du teilweise halt relativ wenig in Anführungsstrichen hast längere Zeit keine Dusche, konntest nicht waschen oder hast mal draußen gepennt, wo es kalt war, bist du am nächsten Tag bei so vielen Kleinigkeiten wieder so dankbar, wo du im Alltag einfach als Selbstverständlichkeit siehst. Und ich glaube mittlerweile, dass egal wie dein Leben aussieht, du brauchst diese Auf und Abs, um einfach für das, was du hast, dankbar zu sein und glücklich drüber zu sein, sich über Sachen zu freuen. Und das hast du auf Wanderschaft halt verdammt extrem, weil du wirklich die Tage hast, wo es regnet. Das ist ja eine viel größere Katastrophe, wie wenn du jetzt irgendwie ein Dach über den Kopf hast, wo du dann bitch nass bist und irgendwo einen Schlafplatz suchen musst, so ungefähr, und im Notfall machst du ja dann durch. Und dann am nächsten Tag nimmt dich eine Familie auf, gibt dir zu essen und alles und mega geil. Oder ist es bloß eine Kleinigkeit am Ende, dass du in der Früh irgendwo in einem Café ein Frühstück kriegst oder du hast draußen gepennt und das ist auch öfter mal passiert und neben dir liegt halt schon ein Frühstück da, weil die Leute gesehen haben, oh, lecken Geselle am Pennen, haben sie dir halt einen Kaffee hingestellt und irgendwie ein paar Brötchen. Und da freust du dich halt dann total drüber. Und dieses Auf und Ab, ich glaube, wenn das Leben geradlinig geht, ist verdammt schwer, dankbar zu sein.
Ja, das ist auch langweilig, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Also wenn ich mir vorstelle, es wäre immer gleich gut oder gleich schlecht. Dann hast du...
Du wirst unzufrieden,
glaube ich. Ja, du hast nicht die Höhen, du hast nicht die Tiefen. Und es braucht die Tiefen, damit du die Höhen genießen kannst.
Genau. Also diese...
Also ich habe mir letztens, kurz vorm Einschlafen, habe ich mir letztens gedacht, bevor du hochspringen kannst, musst du erstmal in die Knie gehen.
Ja.
Ja. Das ist eigentlich genau das.
Ja.
Bevor du hochspringen kannst, musst du erstmal in die Knie gehen. Das heißt, bevor es gut werden kann, musst du erstmal erlebt haben, dass es schlecht sein kann, damit du das Gute zu schätzen weißt.
Genau.
Ja. Ja. Genau. Ich stimme dir absolut zu. Ich stimme dir absolut zu. Wenn du sagst, diese Aufs und Abs und so weiter und so fort, was vermisst du gerade am meisten an der Wanderschaft? Also du bist jetzt wieder in deinem normalen Alltag angekommen. Was vermisst du gerade am meisten?
Wahrscheinlich der Umgang mit den anderen Wandergesellen, wenn du einen Kamerad gehabt hast.
Warum?
Naja, du hattest schon irgendwie, ich war im Regelfall auch mit einem anderen unterwegs. Also ich war hauptsächlich zu zweit unterwegs. Und das war halt, du hast gemeinsam irgendwie alles durchlebt. Klar hat man dann sich immer wieder der eine mit dem gewechselt und der andere dann mit dem. Aber du bist halt durch die Höhen und Tiefen irgendwo gemeinsam gegangen. Und hast jeden Tag eigentlich was Neues erlebt. Also es gab keinen Alltag, außer du hast gearbeitet.
Ja.
Und das war ja dann tatsächlich auch so, wenn oft hast du dir Arbeit gesucht. Weil wenn du jeden Tag woanders brichst, jeden Tag woanders zu Gast und neue Stadt und das wird mit der Zeit, wenn du das 2-3 Monate machst, auch relativ anstrengend. Da bist du dann manchmal wieder ganz froh, dass du Arbeit hast, wo du einfach mal wieder 1-2 Monate gleicher Schlafplatz, nie nach Schlafplatz suchen, gleiche Leute, gleiche Umgebung. Das war dann oft wie Urlaub. Komisch, wie sich's anhört. Und dann bist du wieder gereist und das Reisen ist auch anstrengend auf eine andere Art und Weise, weil du so viel erlebst.
Und das Reisen ist ja auch nicht das, was wir unter Reisen verstehen, also was ich jetzt unter Reisen verstehe, ich als Urlauber.
Genau, es ist was anderes wie Urlaub halt, genau. Reisen ist ja, in der Form, du kommst irgendwo hin, suchst dir einen Schlafplatz, suchst dir auch jeden Tag irgendwie, wo kriegst du was zu essen, zu trinken. Ja, aber du weißt im Regelfall ja nicht, was passiert. Also Das ist auf der einen Seite das verdammt Schöne, weil du immer Leute fragst nach irgendetwas und dann coole Sachen passieren, du in coole Gemeinschaften reinkommst. Auf der anderen Seite musst du dich halt trotzdem immer drum kümmern.
Und Übernachtung, Essen und so weiter und so fort.
Ja, und immer Leute ansprechen. Du hast es nicht so, dass du sagst, okay, heute habe ich keinen Bock, ich setze mich aufs Canapé und schaue Fernsehen. So Hirn abschalten und alles vorbei, sondern du musst halt dich dann doch irgendwie, hast halt diese Pausen weniger. Die hast du dann, wenn du arbeiten gehst, schon wieder. Dann hast du Arbeit und am Abend hast du irgendwo einen Schlafplatz, wo du dich aufs Canapé legen kannst und das Hirn abschalten kannst.
Ja.
Aber am Ende, das klassische Reisen, wenn du wirklich jeden Tag andere Stadt bist oder alle 2-3 Tage, wird auch anstrengend mit der Zeit. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einer Woche. Man ist ja da auch Monate unterwegs.
Und gleichzeitig ist es trotzdem das, was du vermisst.
Ja, was heißt vermissen? Keine Ahnung. Man vermisst immer das, was man nicht hat.
Das stimmt, ja. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner.
Genau. Und wenn du unterwegs bist, sagst du wieder, verdammt, warum habe ich jetzt diese verschissene Kluft bei 30 Grad im Schatten an? Also es hat halt sein Für und Wider, gell? Ja.
Aber du musst auch langärmlich sein, gell? Die darf nicht kurzärmlich sein.
Ja, logisch. Langärmlich. Was meinst du, der Kluft, das sind Adressbücherzeug. Du hast ja da, die Kluft wiegt schon 5 Kilo, dein Gepäck 5 Kilo. Und bist bei 30 Grad unterwegs. Du hast überall Für und Wider. Du kannst nicht sagen, oh, ich vermisse das war viel geiler, sondern du hast halt Vor- und Nachteile.
Ja. Ja, klar. Alles, ja, ja. Das ist die Dualität des Lebens, dass alles seine Vor- und Nachteile mit sich bringt. Das Ding ist ja auch maßgeschneidert, gell? Die Kluft, die ist komplett maßgeschneidert.
Ja, im Regelfall geht man halt mit einer Kluft los, die man sich entweder von irgendwem noch bekommt oder man kauft sie sich von der Stange. Und dann lässt sich eigentlich jeder von irgendeiner Schneiderin eine Kluft schneidern.
Cool. Darfst du eigentlich Erspartes haben?
Aber man geht mit 5 Euro los und kommt mit 5 Euro im Endeffekt ein. Sind es erstmal 100 Euro mehr oder weniger, ist egal. Ich glaube, dass die wenigsten Gesellen das Problem haben, mit sonderlich viel Geld nach Hause zu gehen. Mit dem Losgehen nimmt man schon relativ ernst. Also was heißt ernst? Man nimmt jetzt nicht das Geld von zu Hause mit. Gerade um auch am Anfang von so einem Altreisenden zu lernen, wie komme ich auch mal klar, wenn ich kein Geld habe, ist ja auch irgendwo eine wichtige Sache. Wenn du wirklich mal nichts hast und keine Arbeit hast, wie komme ich trotzdem zu meinem Essen, zu meinem Trinken? Wie komme ich, ja, wie kann ich überleben im Endeffekt?
5 Euro ist halt echt, also gerade jetzt mit der Inflation kriegst du gar nichts dafür.
Ja, bei 5 Euro sind aber 5% auch nicht mehr so viel. Oder 10. Das macht es kaum nicht fett.
Früher habe ich für 1 Mark noch einen Döner gekriegt. Ja, nee, stimmt schon.
Nee.
5 Euro ist auf jeden Fall nicht viel.
Ja, man kann ja auch ohne zurechtkommen. Man muss halt dann einfach öfter um Hilfe bitten.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch was der Gesellschaft ganz gut täte, eigentlich mal öfter mal um Hilfe bitten, sich trauen, oder?
Ja. Also was heißt.
Wenn ich mir überlege, was schon, es ist ja, manchmal denkt man sich so, ja, es ist ja eine Schande, ich muss das doch selber können und wissen, und du denkst dir dann, oder was heißt, du denkst dir, es ist ja bekannt, dass ganz viele über Instagram und so weiter und so fort immer davon ausgehen oder diese Denkweise im Kopf haben, oh, was denken die anderen über mich? Und sich gar nicht trauen, um Hilfe zu bitten, wobei es vollkommen okay ist, um Hilfe zu bitten, weil es kann nicht jeder alles wissen. Es funktioniert auch gar nicht, es kann auch nicht jeder alles können. Und umso besser, wenn es okay ist, einmal zum einen zu akzeptieren, dass man um Hilfe bitten kann, und zum anderen, dass es okay ist, dass man um Hilfe gebeten wird. Weil das, schon wenn die ganze Gesellschaft jetzt um Hilfe bitten würde, dann wäre es auch für die ganze Gesellschaft okay, um Hilfe gebeten zu werden. Und damit fügt sich das Ganze wieder mehr ineinander.
Ja, sehr poetisch.
Ja, aber wäre doch schön.
Ja, kriegt den Zusammenhang nicht hin.
Welchen Zusammenhang? Zu dem Hilfe, um Hilfe bitten?
Ja. Ich meine, du bittest um irgendetwas. Und klar kann jeder nach allem fragen. Die meisten Leute, glaube ich, sind oft auch froh, wenn sie etwas geben können.
Klar. Sonst würde man dann Weihnachten nicht gern herschenken.
Genau, und am Ende gewinnt man davon, gerade wenn man irgendwo zum Essen eingeladen wird. Oder so. Ich meine, es geht ja jetzt nicht darum, dass du da um Unsummen gebeten wirst, sondern meistens geht es um Essen und Trinken. Und wenn ich beim Wandern bin und sage, boah, ich habe keine Lust, das Wasser zu schleppen, ich klingle einfach an irgendeinem Haus, wenn ich wieder vorbeikomme, und frage, ob sie meine Wasserflasche auffüllen oder eine Tankstelle und Zeug, gibt dir jeder. Du musst halt einfach nur nachfragen.
Ja, sau interessant, ey. Jetzt wäre ich fast ein bisschen wehleidig. Ich finde es auf jeden Fall entspannend, und ohne Scheiß, gell, jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählst du wieder irgendwas Neues, weil dir nochmal irgendwas Neues einfällt.
Ja, ich meine, es waren doch 3 Jahre und ich vergesse ja auch verdammt viel.
Ja, total.
Das ist ja das, das kommt ja.
Ja, du hast auch dein Büchlein, in dem ganz viel drinsteht.
Ja.
Aber selbst da wird nicht alles drinstehen.
Nee, gar nicht viel. Da schreiben mir nur andere Leute rein. Du hast einmal, also du hast zwei, bei uns in der Gesellschaft hat man 2 Wanderbücher. Einmal das offizielle, wo praktisch die Stadtsiegel von den Rathäusern, wo du warst, ihren Stempel reinmachen, und die Arbeitszeugnisse. Und im anderen lässt du Privatleute, wo es dir gut getaugt hat, reinschreiben.
Also dort, wo du zum Beispiel übernachtet hast oder so?
Ja, genau.
Aber in das eine hast nur du Einblick, oder?
Nö, kannst du auch
rein. Da schaut der Dings auch rein, der Bürgermeister, wenn er seinen Stempel reinmacht.
Genau. Genau. Da war ich in Stuttgart 3,5 Monate. Gearbeitet. Da war es gerade Corona angebrochen. Und war ich beim Zimmerer, der auch früher auf Wanderschaft war, untergebracht. Habe bei dem in der Firma auch gearbeitet und dann oft auch mit einem Musiker, der lange in der Schweiz gearbeitet hat. Und dann haben die immer Musikproben gemacht. Das war so ein, wie heißt das, Country Music haben die gemacht.
Geil.
Da war ich dabei und das war natürlich ein Highlight unter Corona, weil so als einziger Zuschauer bei der Countryman.
Bist du drin gucken, also so?
So ungefähr.
Oh je, okay, ach, aber voll geil, ey. Ich bin ein Country-Musik-Fan, deshalb.
Das ist die Family, wo ich da gewohnt habe mit 3 kleinen Kindern. War mega.
Cool, ey.
Das war in Mexiko, da haben wir uns auch ein paar Stempel. Das war immer hart in Mexiko, bis die verstanden haben, was wir wollen. Dass wir jetzt einen Stempel rein wollen.
Du hast doch Latein in der Schule gehabt.
Ja, genau. Da, guck, Baba Gump.
Baba Gump Shrimp. Was? War es beim Forest oder was? Gibt es wirklich Baba Gump Shrimp?
Ja, das ist mega. So wie McDonald's bei uns.
Ach, echt jetzt?
Ja, ja.
Habe ich gar nicht gesehen.
Also ich weiß nicht, ob es das so oft gibt, aber das war direkt, ja, eher wie... Wie heißen die, den Pullover, wo ich davon die hatte? Hard Rock Café. Ja. So in der Aufmachung war das eher.
Genau. Ah, okay.
Da, dann war ich Erdbeerenpflanzen. Da habe ich da gearbeitet, in, das war auch im Fichtelgebirge. Und dann mussten die Erdbeeren einpflanzen. Da warst du auf so einer Maschine gesessen, da habe ich 3 Tage geholfen. Und alle 2 Sekunden musstest du eine Erdbeerpflanze in diesen, ja, das war so ein Drehrad. Da hast du oben eingeklipst, dann ist es runtergegangen, dann ist es unten aufgegangen und dann war eine Erdbeerpflanze drin. Machst du das den ganzen Tag und irgendwann, du wirst ja blöd. Da hast du wieder falsch rum reingetan. Und hinterher ist der Bauer gelaufen. Geselle, falsch rum. Und da hast du wieder, oh scheiße, hast du wieder umgedreht.
Ach, du hast das, die Wurzel nach oben, oder was?
Ja, weißt du, wenn du die Pflanze nach oben machst und dann dreht sich ja das und dann ist die Pflanze in der Erde drin. Und wenn du
das musst, okay, jetzt
genau, und irgendwann wirst du halt irre und, aber es war cool, haben wir 3 Tage Erdbeeren eingepflanzt.
Also das heißt, du musstest sozusagen die Wurzel nach oben schauen, damit, wenn sie sich einmal um die eigene Achse dreht, quasi richtig rum dann in der Erde landet. Verstehe.
Und die anderen waren ja alle Profis, die haben ja das öfter gemacht. Du machst das ja das erste Mal.
Erdbeeren einsticke.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall ein geiles Thema. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Und ich finde es auch Wahnsinn, was du immer wieder für Storys dann erzählst und was du auch alles erlebt hast. Und vor allem auch, jetzt, man geht beim Reisen immer davon aus, dass man so weit weg war, jetzt warst du in 3 Jahren ja nur in Anführungszeichen in Mexiko und in Portugal. Aber wie viel du alleine in Deutschland einfach erlebt und kennengelernt hast, allein das finde ich schon super faszinierend. Und jetzt überleg, du warst 3 Jahre unterwegs. Das, was du in 3 Jahren erlebt hast, das wäre... Kann sein, dass ich das gar nicht in meinem ganzen Leben in Deutschland sehe. Weil ich vielleicht nur so und so viel Urlaub im Jahr habe. Weißt du, wie man...
Ja, man kann das auf jeden Fall. Also man kann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum jahrelang reisen und es gibt super schöne Orte.
Ja.
Also da...
Und ich glaube...
Regional ist man ja fast wirklich in den 3 Jahren fast überall mal durchgekommen oder durchgewandert. Es gibt auch kaum Städte, die ich im deutschsprachigen Raum nicht besucht habe, von den größeren. Ja, das ist natürlich schon super.
Ja, voll.
Und gleichzeitig würde ich aber sagen, dass ich mindestens noch mal 3-4 Jahre, wahrscheinlich ewig, im deutschsprachigen reisen könnte und immer wieder neue Sachen kennenlernen. Am Ende hängt es ja auch nicht, oh, die Stadt war so schön wegen dem oder dem Gebäude oder der Landschaft oder was. Viel wichtiger sind ja meistens die Leute, die du kennenlernst und mit denen du da zusammen deine Zeit verbringst.
Das ist
der, genau, der eigentliche Mehrwert.
Ja, ja, das glaube ich absolut. Okay. Du, Kevin, ich würde sagen, wir machen Cut.
Ja.
Vielen, vielen Dank fürs Dasein, vielen, vielen Dank fürs ganze Erzählen, fürs Einblicke gewähren. Das weiß ich echt sehr zu schätzen und ich hoffe, die Zuhörer auch. Und
jetzt trinken wir noch ein Bier.
Jetzt trinken wir noch ein Bier. Ciao, Leute. Macht's gut.
Ciao.